Ball Hawks.
The most fun!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at CenturyLink!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir sind zurück mit einem Sieg der Seahawks, die jetzt einen Winning Record haben in dieser Saison. Das 9. Spiel wurde gewonnen. Und das besprechen wir heute. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist einmal der Jonas mit am Start. Servus, Jonas.
Servus, grüezi und hallo. Nach den Weihnachtsfeiertagen hört ihr jetzt ein weiteres Mal von uns, weil die Seahawks ja so früh wieder gespielt haben. Aber jetzt dann übers Wochenende habt ihr natürlich frei von uns dann und hört dann erst nächste Woche wieder von uns. Deshalb bin ich froh, dass wir wieder da sind.
Und du freust dich auch bestimmt richtig über so einen fulminanten Sieg zu sprechen, der die Seahawks, wie gesagt, bei einer positiven Bilanz in dieser Saison landet, oder?
Ja, was heißt freuen? Also natürlich freue ich mich, dass die Seahawks jetzt mit Mike McDonald in seiner ersten Saison tatsächlich bei einem Winning Record dastehen. Und tatsächlich, das hatte ich heute Morgen noch gelesen, das erste Team in der Geschichte der NFL sind, die das geschafft haben, obwohl sie zu Hause einen negativen Record haben. über das Ergebnis von heute Nacht, da sprechen wir natürlich gleich noch. Das war jetzt nicht überragend, aber wie sagt man so schön, 3 Euro ins Rasen schreien, a win is a win.
A win is a win, the good, the bad and the ugly, darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen, gerade was die Offensive angeht, aber vorher gehen wir noch rein in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, da gibt's nicht viel zu vermelden. Es gibt eine negative Nachricht von unserem Starting Running Back Ken Walker, die uns jetzt schon vor dem Spiel bei den Bears erreicht hatte. Er hatte sich ja in der letzten Woche gegen die Vikings verletzt, als er da an der Goal-Line eingeklemmt wurde und ist jetzt auf Injured Reserve gesetzt worden. Und seine Saison ist damit auch offiziell schon vorbei. Egal, was jetzt noch mit den Seahawks passiert und ob man in die Playoffs reinkommt. Ja, ist natürlich blöd, vor allem wenn man so die Historie, Verletzungshistorie von ihm so betrachtet in den letzten Jahren, beziehungsweise seit er halt ein Seahawk ist. Die beste Availability ist ja immer Availability, wie man so schön sagt. Und ist, glaube ich, unglücklich und gerade für Ken Walker selbst ein bisschen blöd, vor allem, weil er dann ja jetzt in sein viertes Jahr kommt, nächste Saison, und dann auch so einen Vertrag spielt und solche Geschichten, gerade auf der Running Back Position, die zählen da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich eine Diskussion, die wir in der Offseason aufmachen können. Aber wenn man mal schaut, gestern war er, wie du sagst, wieder nicht verfügbar. Kommen wir gleich noch drauf, aber zumindest im ersten Drive und auch im ersten Viertel haben das Zach Charbonnet und Kenny McIntosh in Sachen Run Game eigentlich ganz gut gemacht. Und dann ist dann natürlich die Frage, okay, was passiert mir jetzt mit Ken Walker, weil von wegen Position Running Backs don't matter, wenn Charbonnet und McIntosh das so gut machen, braucht man dann vielleicht einen Ken Walker überhaupt noch, gerade was so Vertragsvolumen angeht, oder kann man ihn vielleicht doch noch traden, weil er ist halt ein super explosiver Running Back, wenn er fit ist und die richtige O-Line hat, dann kann er richtig was reißen. Aber ich denke, das ist eine Diskussion für die Offseason, die brauchen wir jetzt nicht aufmachen.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten verletzungstechnisch gibt's nicht so viele Updates. Also Josh Jobe musste mal, ich glaube, im dritten Viertel raus, verletzungsbedingt mit einer Knieverletzung, kam dann auch nicht mehr rein, wurde von Trey Brown ersetzt, der Cornerback. Und ist jetzt aber wohl alles soweit in Ordnung bei ihm, laut Mike McDonald in seiner Postgame-Pressekonferenz, und sollte wohl auch dann am Sonntag in einer Woche gegen die LA Rams im letzten Saisonspiel verfügbar sein. Genau, so viel zu den Seahawks News und damit gehen wir rein in die Recap auf diesen Zittersieg bei den Chicago Bears.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, die Seahawks gewinnen bei den Chicago Bears mit 6-3 und halten ihre Playoff-Chancen hoch. Ich habe mal nachgeguckt, es gab in der letzten Dekade nur ein einziges Mal seit 2010 ein solches Ergebnis in der NFL, als die Cleveland Browns die Seattle Seahawks geschlagen haben mit 6-3 und zwar am 23. Oktober 2011 im zweiten Jahr von dem damaligen Head Coach Pete Carroll bei den Seahawks. Also die Seahawks sind, glaube ich, ein Team, denen solche Spiele immer mal wieder alle paar Jahre liegen. Ich erinnere ja auch eher ungern an das 6-6 gegen die Arizona Cardinals.
Oh, stimmt,
aber daran hast du dich da nicht dran erinnert gefühlt gestern so ein bisschen, als du es geguckt hast. Also ich habe zum Beispiel zumindest an diese 6-6 denken müssen, gerade als die Bears dann in Richtung Field Goal Range gedrived sind mit ihrem in ihrer letzten Possession. Und ja, ich habe da schon gedacht, okay, jetzt geht's Richtung Overtime. Wie ging's dir?
Du, genau das Gefühl hatte ich auch. Ich habe ja die Recap für die Website geschrieben und habe mir auch gedacht, boah, bitte nicht, bitte keine Overtime, nicht mitten in der Nacht, nicht morgens um 5 oder so. Und habe dann da auch mitgefiebert in Anführungsstrichen lief ja nicht darauf hinaus, aber zwei Facts, die ganz lustig waren. Wir werden sicherlich gleich noch über die Defense-Leistung sprechen. Aber es war ja nicht die beste Defense-Leistung in diesem Wochenende, in dieser Woche, weil die Baltimore Ravens haben die Houston Texans ja sogar bei 2 Punkten nur gehalten, die Seahawks die Bears bei 3.
Und es war ein Safety. Die 2 Punkte.
Genau. und es war natürlich auch witzig von wegen, ja, das ist ja gefühlt so ein Fußballergebnis oder ein Eishockeyergebnis. Es ist tatsächlich auch ein Baseballergebnis. Fun Fact nämlich, das hatten die Experten aus den USA auch noch während des Spiels gesagt und ich habe es dann nachher nochmal recherchiert. Es war tatsächlich so, dass es nicht das einzige Ergebnis, das genauso ausgegangen ist in diesem Jahr zwischen einem Team aus Seattle und Chicago in Chicago, weil die Seattle Mariners aus der Major League Baseball haben tatsächlich nicht nur eins, sondern 2 Spiele in der letzten Saison, also in der 2024er Saison bei den Chicago White Sox mit jeweils 6-3 gewonnen. Also das ist
die Seahawks hatten das auch
total irre.
Die Mariners hatten das auch gewonnen mit 6-3 bei den
Bayern. Ja, zweimal sogar. Zweimal hintereinander. Die spielen ja meistens back-to-back, wenn die auch so Auswärtstrips sind. Und am 27. und 28. Juli, wie gesagt, ich habe es heute Morgen nochmal nachgeschaut, haben die Mariners tatsächlich jeweils 6-3 bei den White Sox gewonnen.
Okay. Ja, das sind die Fun Facts am Rande.
Genau.
Also ein verrücktes Spiel. Bevor wir jetzt irgendwie auf die verbleibenden Playoff-Chancen des Seahawks eingehen, würde ich sagen, gucken wir nochmal erstmal auf das Spiel. Jonas, was hat dir besonders gut gefallen? Was weniger? Hau einfach mal raus, so dein genereller Eindruck zu dem Spiel.
Ja, was mir gut gefallen hat, war auf jeden Fall der erste Drive oder das erste Viertel gerade. Offensiv, danach war aber nicht mehr viel offensiv, das ist so viel dazu. Da haben die Seahawks tatsächlich Mitte des ersten Drives 61 Yards erlaufen. Das ging also richtig gut los, was das Run-Game angeht, was wir in den letzten Wochen immer so kritisiert hatten. Das waren tatsächlich die meisten Yards, die Seahawks in einem ersten Viertel in Sachen Laufspiel in den letzten 2 Jahren erzielt haben. Danach ging offensiv aber überhaupt nichts mehr. Also das war so der erste Drive, der erste und einzige Drive, der so halbwegs Richtung Red Zone ging. Danach gab es noch mal einen, wo Jason Myers dann sein zweites Field Goal verwandelt hat. Aber was auf jeden Fall gefallen hat, war die Defense, frei nach unserem Jingle, the Seahawks Defense Does It Again. Also die haben ja wirklich immer wieder dieses Offensivtrauerspiel, was die Bears auch abgeliefert haben, genutzt und Stops erzielt. Und wenn wir uns mal ein Jahr zurückversetzen und dann schauen, was die Seahawks Defense da gemacht hat, zu dem, wozu sie jetzt in der Lage sind und wie Mike McDonald langsam seine Philosophie zu etablieren scheint, das sah richtig gut aus. Ja, es waren die Bears offensiv, aber das musst du in der NFL auch erstmal hinkriegen. Deshalb hat mir das sehr gut gefallen und ja, über die Offense, puh.
Ja, gerade gegen so Rookie-Quarterbacks, unerfahrene Quarterbacks, da glänzt die Seahawks-Defense dieses Jahr im Besonderen und ja, Caleb Williams sah da gestern mit seiner Offense kaum Land gegen Mike McDonald und das ja situativ gute Playcalling aus meiner Sicht. Für mich so ein großer Takeaway von dem Spiel, weil es war wirklich ein Offenbarungseid der Offense, muss man sagen, ist, dass inzwischen die Seahawks Offense die Defensive zurückhält, aus meiner Sicht fast schon. Und in ihrem Potenzial ausbremst, finde ich. Weil die Seahawks Defense jetzt eigentlich an dem Punkt ist, den man sich vielleicht sogar im Best Case hätte erhoffen können in Jahr 1 unter Mike McDonald. Während die Offense jetzt zum Ende hin immer weiter schwächelt. Und können ja auch ganz am Ende nochmal auf das Playcalling zu sprechen kommen, aber für mich ist auch ein weiterer Takeaway aus dem Spiel, dass ich Stand jetzt eher überrascht wäre, wenn Ryan Grubb im nächsten Jahr noch der Offensive Coordinator des Seahawks ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja schon mehrfach betont, dass ich gegen diese Hire-and-Fire-Philosophie bin. Also dass du die Leute einstellst, gerade in Grubbs Fall, keine NFL-Erfahrung und sie dann nach einem Jahr wieder rausschmeißt, weil es nicht so richtig läuft. Aber das ist so, meine Meinung so langsam in den letzten Wochen hat sich echt geändert dahingehend und hat sich gestern oder heute Nacht durch dieses Spiel einfach nochmal verstärkt. Und wie du sagst, die Defense entwickelt sich so gut weiter und die Offense bleibt gefühlt stehen oder ist so im Rückwärtsgang. Und also für mich persönlich und ich denke auch für die Seahawks wird es immer schwerer, Grubb in der Position zu rechtfertigen. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, ja, dass das wahrscheinlich nicht weitergeht, weil das ist halt so von den Ergebnissen her und vom Spielstil, wie sie gerade unterwegs sind, gerade auch mit dem Blick auf die Skillplayer, die du in der Hinterhand hast. Ja, ich hab's in der Recap geschrieben, einfach eine Frechheit und das bringt dich einfach nicht weiter.
Ja, ich vor allem die Seahawks dann, wenn wir jetzt auf die Offense zu sprechen kommen und dann auf die einzelnen Positionen, wie gesagt, mit einem guten ersten Drive, der dann fast in einer Interception endet, wo ich mir nicht sicher bin, was Chino da genau gesehen hat, den Ball dem Linebacker fast schon in die Hände wirft, der ihn aber droppt und beweist, warum er kein Receiver wurde. Wie auch immer. Also das Run-Game hat dann auch im ersten Drive richtig gut funktioniert. Man hat, glaube ich, rund 50 Rushing Yards gehabt, nur im ersten Drive. Danach dann aber auch, ich glaube, im Rest des Spiels dann nur noch ungefähr 50 bis 60 Rushing Yards insgesamt von den Seahawks Running Backs. Was halt eben auch zeigt, dass die Bears da auch gute Anpassungen vorgenommen haben, das Laufspiel der Seahawks stoppen konnten und dann Seattle halt gar keine offensiven Antworten mehr hatte, was dann auch irgendwo dann auf Ryan Grubb und die Seahawks Offense zurückfällt, würde ich sagen. Wenn man dann jetzt über Geno Smith sprechen, wie hast du ihn insgesamt gesehen? Also aus meiner Sicht war die Protection jetzt zumindest nicht ganz schlecht. Also es war keine Katastrophe, aber trotzdem hat er ja eines seiner schwächeren Spiele gemacht aus meiner Sicht in diesem Jahr. Für mich war so ein bisschen die Frage, wie angeschlagen war er noch? Er hat ja, glaube ich, auch an der Sideline immer mal wieder so sein Knie, glaube ich, behandeln lassen. Er hat 17 von 23 für 160 Yards auf seinem Boxscore stehen. Kein Touchdown, kein Pick. Aber hätte sich auch über einen Interception auf jeden Fall nicht beschweren dürfen, ne? Wie hast du ihn gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Aber du sagst gerade, hätte sich über eine Interception nicht beschweren dürfen. Klar, auf jeden Fall. Aber das ist für mich dann auch nochmal so ein bisschen Ausdruck, dass er im Moment auch vielleicht so Opfer der Umstände ist. A, seine Verletzung und B, auch das Playcalling bei dieser Interception. Ich glaube, oder bei dieser Fast-Interception, da stehen die Seahawks, glaube ich, an der ungefähr 15-Yard-Linie im ersten Drive der Bears und haben 3. und 2 und das Laufspiel funktioniert sehr gut. Und Ryan Grubb sagt irgendwie einen Passspielzug an und Gino bleibt da so ein bisschen auf seinem ersten Read kleben bei Tyler Lockett, der irgendwie in Double Coverage ist oder so. Wo ich mir dann auch denke, ja, wenn das Laufspiel funktioniert bei 3. und 2, dann lauf halt doch. Deshalb würde ich, wieder so ein bisschen Gino-Apologet, aber würde ich ihn da so ein bisschen in Schutz nehmen. Und auf der anderen Seite ist die Secondary der Bears so von den Namen her eigentlich gar nicht so schlecht. Trotz des Abgangs von Matt Eberflus, wo die Defense dann wirklich so eine Klippe runtergefallen ist, der Bears, spielen die tendenziell eigentlich relativ viel Zone. Struggle Gino eigentlich immer schon gegen. Also der ist mehr ein Quarterback, der Man Coverage attackieren kann. Und deshalb, ja, denke ich mal, ist er da einfach Opfer der Umstände gewesen gestern.
Okay, ja, fair, aber ich muss sagen, dass diese Turnover-worthy Play im ersten Drive, da muss ich schon sagen, geht schon klar, für mich zumindest klar auf Gino, also da würde ich ihn eher nicht in Schutz nehmen. Klar, die Umstände sind über die Saison gesehen nicht hervorragend und sehr ausbaufähig, aber ich glaube, gestern hätte man da schon auf jeden Fall mehr draus machen können und auch der Offense zu mehr Punkten mit einer besseren Quarterback-Leistung verhelfen können. Und deswegen habe ich auch gesagt, so für mich so eine seiner schwächeren Leistungen auf jeden Fall in dieser Saison. Ich hatte auch das Gefühl, dass er, wie gesagt, die ein oder andere Completion dann auf dem Feld liegen lassen hat, wo dann in Drives geendet sind. Hat auch 3 Sacks genommen, wo ich auch sagen muss, mindestens einer davon geht auch irgendwo dann auf Gino, beziehungsweise dann eher in Richtung Coverage Sack. Deswegen, ja, obwohl die Offensive Line, wie gesagt, eine solide Pass Protection Leistung jetzt hatte, aus meiner Sicht, wie gesagt, war das eher ein enttäuschenderes Spiel von Gino Smith. Genau, so viel dazu. Die Seahawks hatten, wie gesagt, nur 160 Passing Yards, die sich dann auf die Seahawks Receiver aufgeteilt hatten. Und was auch witzig ist, ist, dass, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison ein Tight End die meisten Reception und Receiving Yards hatte. Nämlich Noah Fant mit 4 Receptions für 43 Yards. Das auch mit Abstand der auffälligste Tight End im positiven Sinne. Pharaoh Brown hatte dann noch seinen Fumble.
Hat den Seahawks fast das Game verloren.
Ja. Seinem 8. oder 9. Touch der Saison wahrscheinlich.
Das ist auch, ich hatte irgendwie, irgendjemand von den Jungs hatte das in die Gruppe gepostet, dass der auch irgendwie ein Cap-Hit nächste Saison von 3,2 Millionen oder so hat, wo ich mir auch denke, für den gefühlt dritten Tight End, lassen wir das,
ja. Aber ich habe jetzt die Receiver, die es gibt, weil ich kurz auf Noah Fant eingehen wollte. Aber sonst eigentlich alles mehr oder minder wie immer. Also Jackson Swift und Chigba hatte die meisten Targets, aber nur 3 Catches für 32 Yards. Hatte so ein paar Fast Completions, wo Geno Smith vielleicht nicht ganz genau ist, beziehungsweise Smith und Chigba vielleicht den einen oder anderen auch hätte fangen können. Und ansonsten Tyler Lockett 3 von 4 für 20 Yards, DK Metcalf 3 von 3 für 42, Frage wäre es bei ihm, ist er auch noch schon wieder bei 100% und ist dann auch negativ aufgefallen, einmal durch eine sehr unnötige Penalty, also unnecessary roughness, die dann Seahawks Drive gekillt hat. Ich glaube im zweiten, kurz vor der Halbzeit war das, oder?
Ja, genau.
Ja, auch ziemlich unnötig, muss man sagen, und auch ärgerlich. Weil er, wie gesagt, jetzt schon in seinem sechsten Jahr in der Liga ist und
ja,
dann solche Dinger noch passieren, so. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Und bei Tyler Lockett denke ich mir halt auch so jede Woche aufs Neue, so, dass er auch nächstes Jahr mit dem Capit nicht zurück sein wird und sein Impact auf diese Offense auch recht limitiert ist, obwohl er jetzt auch 3 Catches hatte, wie gesagt. Aber das ist nicht mehr so explosiv wie früher, so. Und, er ist auch maximal noch die Nummer 3 im Backs Passing Game der Seahawks inzwischen.
Ja, absolut. Also kann ich dir nur zustimmen. Aber DK ist das halt so ein Ding. Ich habe mir in dem Spielzug schon gedacht, als ich das gesehen habe, dass es da irgendwie losging und so, dass da geschubst wurde, habe ich mir schon gesagt, ja, belass es bitte dabei, ne, Schubserei und so. Und dann zoomte die Kamera irgendwo weg und war irgendwie so ein anderer Bildausschnitt und dann kam die Flagge da so schon so reingeflogen und ich habe mir gedacht, nee, das ist nicht dein Ernst. Und dann sieht man halt nachher noch, dass da, glaube ich, es war, glaube ich, gegen Tyrique Stevenson erst und dann kam da noch ein D-Liner der Bears dazu und da gab es dann erst so eine Schubserei und dann hat DK dann noch es eben nicht sein lassen und welche Worte da auch immer fliegen, hat dann da noch den Ansatz einer Kopfnuss verteilt und hat dann deshalb diese 15 Yards Strafe gekriegt, wo ich mir gesagt habe, boah, Junge, also ich bin ja kein professioneller Athlet auf keinen Fall und kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, was dann da passiert, aber so als Zuschauer denke ich mir auch, ja, die Gegner wissen genauso wie sie DK triggern können. Und dass er dann immer noch auf diese Sachen reinfällt, in Anführungsstrichen, und dann immer noch einen draufsetzen muss, wo ich mir denke, boah, Junge, du hilfst deinem Team damit nicht. Und einige Experten, ich glaube, das war dann auch noch Tony Gonzalez bei Amazon in der Halbzeit, der da meinte, ja, DK zeigt irgendwie Feuer und so und wo ich mir auch denke, ja, kann ja sein, aber das hilft deinem Team in dem Moment nicht, was offensiv eh schon am Struggeln ist. Und dann gibt's noch irgendwie 15 Yards Strafe, wenn du irgendwie gefühlt 2. und 1 hast, hatten sie jetzt 2. und 16 oder so, wo ich mir denke, ja, nee, also ganz ehrlich, nee.
Ja, gut, so viel dazu. Wie gesagt, es gab nicht so viele Yards und Targets auf die Receiver zu verteilen in diesem offensiv sehr mauen Spiel der Seahawks. Die Running Backs, wie gesagt, mit einer soliden Leistung, finde ich. Gerade positiv aufgefallen, Kenny McIntosh, der wirklich sehr effiziente Runs hatte, 7 für 46. Aber wie schon gesagt, nach dem ersten Viertel hatten die Seahawks Running Backs nur noch rund 50 Yards, aber man muss auch berücksichtigen, generell auch im Passing Game ging wirklich sehr, sehr wenig. Generell Charbonnet hatte 15 Carries für 57 Yards. Auch so solide. Ich muss auch sagen, es freut mich, dass McIntosh jetzt so langsam ein bisschen reinfindet. Ich hätte schon eigentlich fast gar nicht mehr damit gerechnet, weil er ja auch zu Beginn der Saison quasi gar keine Rolle gespielt hat im Laufspiel und jetzt aber mit den Opportunities, die er halt hat, irgendwie zeigt, dass er, glaube ich, doch so seine Daseinsberechtigung hat im Seahawks Backfield, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also er hatte dann auch in diesem ersten Drive einen schönen Run durch die Mitte tatsächlich. Das gibt's noch bei den Seahawks für 25 Yards. Und dann waren die Seahawks eben in der Red Zone und da verstehe ich dann halt nicht, ja, okay, wenn dein dritter Running Back gefühlt ein paar Plays davor 25 Yards erlaufen hat, warum gibst du dem nicht oder von mir aus auch Charbonnet dann bei dritten und zwei den Ball und fütterst irgendwie so ein bisschen die heiße Hand in Anführungsstrichen, wie man so schön aus einem englischen Sprichwort auch übersetzt. Und dann eben dieses, wie du schon sagst, nach dem ersten Viertel nur noch knapp 50 Yards, wo ich mir dann denke, ja, warum gehst du denn dann weg von dem starken Running Game, wenn du es oder dem soliden Running Game, wenn du es schon hast? Konnte ich nicht verstehen, und für mich ist die Story von Kenny McIntosh auch cool, der ja sehr spät gedraftet wurde, dann noch am dritten Tag. Ich bin kein großer College-Football-Gucker, aber dann habe ich mir nachher wirklich nochmal so ein bisschen, nachdem er gedraftet wurde, ein paar Highlights aus Georgia angeguckt. Ist ja ein Georgia Bulldog gewesen. Und da hat er mir sehr gut gefallen, von seinem Stil her auch, weil das kommt im Moment nicht so richtig raus. Ist auch ein guter Receiving Back. Freut mich einfach, dass er da eingebunden wird und dass die Trainer jetzt den Wert auch verstehen, den er vielleicht für die Seahawks hat, und wird mich freuen, wenn er da weiter eingebunden wird.
Ja, würde ich mich anschließen. Ansonsten, wie hast du die Offensive Line gesehen? Ich habe ja schon meine Meinung schon so ein bisschen quasi wiedergegeben, aber hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Nee, was hinzuzufügen habe ich, aber bin vollkommen deiner Meinung. Gerade am Anfang im Run Game gab's ganz einige schematische Sachen. Ich bin, wie gesagt, wie wir alle kein großer Online-Experte, aber in der Übertragung wurde dann auch in den Wiederholungen darauf hingewiesen. Da gab's bei zwei starken Runs wurde einmal für Charbonnet von Sataoa Laumea super geblockt, und dann hat dann auch bei dem, ich glaube, es war sogar der 25-Yard-Run von McIntosh, hat Abe Lucas von der rechten Seite der O-Line auch gut in die Mitte gepullt da wirklich ein Riesenloch frei geblockt. Und wie gesagt, am Anfang im Run-Game, im Run-Blocking waren sie richtig solide. Und auch im Pass-Blocking, du hattest es schon angesprochen, diese drei Sacks, von denen ja einer auf Dino ging, das ist dann auch so ein Ding, wo es dann nochmal auf das offensive Play-Calling zugeht. Warum versuchst du dann irgendwie so die Schüsse tief zu nehmen und da mehr Druck auf die O-Line auszuüben, indem sie halt länger Pass protecten müssen, anstatt irgendwie vielleicht erstmal kürzere Pässe zu schemen, wo die O-Line nicht so lange standhalten muss. Dafür haben sie es sehr solide gemacht, ja.
Ja, definitiv. Und ich glaube, da haben wir jetzt genug Zeit drauf. Ich will nicht sagen verschwendet.
Ich glaube, das ist auch irgendwann
zu besprechen. generell die offensive Leistung zu besprechen. Und was erfreulicher ist, ist eben die Seahawks Defense, die klar gegen eine Bears Offense gespielt hat, die schon das ganze Jahr weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und auch, wie gesagt, von einem Rookie Quarterback angeführt wird, auch wenn er der Nummer 1 Pick war. Aber trotzdem, wie gesagt, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. Grunde nur 3 Punkte zugelassen. Man hatte da eigentlich nur Glück, als man das Field Goal zugelassen hatte, dass der Touchdown der Bears zurückgepfiffen wurde, glaube ich, durch ein Holding, meine ich.
Eines ehemaligen Seahawks. Grüße an Jake Curhan.
Ja, Jake Curhan, auch noch im Herzen ein Seahawk. Nicht nur bei diesem Holding, sondern auch, ich glaube, im letzten Drive, als es ein 4th-and-1 der Bears gab, kam es, glaube ich, zu einem False Start auch noch von Cohen, der Backup Left Guard bei den Bears jetzt im Moment ist und den Start bekommen hat, weil der Starting Guard verletzt war, wie dem auch sei. Das 4th-Down, da wurde er aber konvertiert, aber er hat alles versucht, um das Spiel schon früher zugunsten des Seahawks zu
wählen. Auf jeden Fall.
genau, aber wie gesagt, eine sehr gute Leistung, ein sehr gutes situatives Playcalling wieder von Mike McDonald aus meiner Sicht, die das in dann vielen Pressures geendet und vielen Sacks geendet hat. Ich glaube, 6 Mal konnte man Caleb Williams zu Boden bringen.
Und 7 Mal sogar.
7 Mal sogar, genau. Und ja, auch regelmäßig unter Druck setzen. Viele Simulated Pressures, Creepers, angetäuschte Blitze, die gerade so Rookie-Quarterbacks, glaube ich, Probleme machen. Und das hat man auch gestern bei Caleb Williams gesehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Bears O-Line ist noch schlechter als die der Seahawks. Sachen gibt's und das haben die Seahawks, oder das hat McDonald, wie du schon angesprochen hast, mit seinem Playcalling sehr gut gemacht. Und ja, war eigentlich so gefühlt der perfekte Gameplan gegen Caleb Williams hat gut funktioniert. Und ja, deshalb haben sie ihn so unter Druck gesetzt, dass er, ja, ich will nicht sagen Geister gesehen hat am Ende, aber hat dann auch selbst offene Receiver teilweise verpasst, weil er eben diesen Druck gespürt hat, immer wieder, und dann auch diesen simulierten Druck, und was dann auch dazu beigetragen hat, gehen wir jetzt auch drauf ein, waren vor allen Dingen 2 Spieler, einmal Devin Witherspoon und einmal mal wieder Leonard Williams,
ja,
die beide wirklich ein Monsterspiel hatten und aus dieser Defense dann doch herausgestochen haben, am Ende, fand ich.
Ja, definitiv. Also man hat bei Caleb Williams gesehen, dass er diese Playmaking-Qualitäten hat, so gerade im letzten Drive, als er einmal dieses Third and Long und dieses Fourth Down konvertiert, obwohl die Seahawks da ordentlich Pressure bringen. Also es war schon sehr, sehr gute Plays von ihm, wo man halt auch sein Potenzial sieht. Aber ich glaube, ein erfahrener Quarterback hätte da auch mehr draus gemacht, als jetzt Caleb Williams gestern gegen diese Seahawks Defense, auch wenn das eine gute Leistung war.
Ja.
Also er hat, glaube ich, auch das ein oder andere Play liegen lassen, gerade, ich glaube, zu Beginn des Spiels hat er zum Beispiel 2 Receiver auf einmal offen und verfehlt dann Romo Dunsey zum Beispiel. Das ist so ein bisschen mir in Erinnerung geblieben, stellvertretend. Aber ja, gehen wir mal auf die D-Line zunächst ein. Ich glaube 4 bzw. 5 Sacks, 6 Tackles for Loss. Das Laufspiel wurde gut unter Kontrolle gehalten. Chennan Nwosu inzwischen wieder der Starting Edge bei den Seahawks, glaube ich, jetzt in den letzten 2 Spielen mit seinem vielleicht besten Spiel in dieser Saison. Ich weiß es nicht. Wie hast du es gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er hatte noch nicht so viele Spiele diese Saison, aber er hat ja auf IR angefangen, war dann zwischendurch wieder auf IR. Und ich finde, das ist einfach so die Stärke der D-Line, die Mike McDonald auch was heißt einfordert, beziehungsweise für sein Playcalling und seine Philosophie braucht, dass er wirklich viele gute Spieler in der O-Line hat, um die rauszurotieren, um auf frische Beine zu bringen. Ich glaube, es war Anfang des 4. Viertels, wo ich mir dann auch gedacht habe an der Sideline, ist da irgendwas? Aber da gab es wirklich so eine ganze Serie, 5 oder 6 Plays hintereinander, wo Leonard Williams und Chennan Nwosu eben an der Sideline gezeigt wurden, aber die waren halt nicht verletzt, sondern die haben dann halt eine Pause gekriegt, weil dann spielten in der Mitte der D-Line als auf den Tackle-Positionen, Defensive Tackle-Positionen, eben Byron Murphy und Jaron Reed. Und das ist eben genau das, was McDonald da so stark machen kann. Dass er dann eben Williams und Nwosu einfach mal 5, 6 Snaps gibt, wo sie Pause machen können, durchatmen können und bringen dann als frische Beine reinkommen. Und das hat man gestern gesehen, dass das dieser Ansatz ist. Und das hat mir gut gefallen. Und Nwosu hat natürlich auch von der O-Line der Bears profitiert da, aber hat seine Sache echt gut gemacht.
Ja, definitiv auch Jaron Reed wieder mit einem Superspiel. Du hast schon gesagt, Leonard Williams, wieder der beste D-Liner gestern des Seahawks. Ich habe nur ein Stat gesehen, er hatte gegen jeden der 5 O-Liner der Bears einen Pressure kreiert. Also wurde auch wirklich wieder herumgeschoben und sogar von der Edge aus quasi eingesetzt und hat da auch wieder Druck generieren können. 18,2%ige Pressure Rate, hatte auch über 50% Double Team Rate und hat somit dann auch, wie gesagt, Räume kreiert für die anderen Defensive Linemen des Seahawks, weil neben ihm haben nämlich Jalen Wusu, Jaron Reed und Derek Hall noch einen Sack sammeln können. Also wirklich Gold wert. Leonard Williams gestern wieder und ja, mit seiner besten Saison als Seahawk, vielleicht seiner Karriere, ich weiß es nicht.
Ja, im 10. Jahr ist er jetzt so seit anderthalb Saisons bei den Seahawks gefühlt. Ja. Und ja, für einen Veteran wirklich im 10. Jahr dann nochmal so eine Breakout-Season zu haben, ist schon echt stark und der lebt unter McDonald richtig auf.
Definitiv. Wie hast du die Linebacker des Seahawks gesehen?
Ach ja, ist unauffällig, aber solide. Also das ist ja gut, wenn man gerade über O-Liner oder dann auch über Linebacker so spricht, wenn sie auffallen, dann eher negativ. Deshalb ist es in dem Fall echt gut gewesen. Haben keine großen Fehler gemacht. Also weder Ernest Jones und Tyrese Knight, die beide, ich glaube, fast komplett durchgespielt haben. Also da hat Mike McDonald auch seinen Linebacker-Duo in der Mitte gefunden. Und bei Ernest Jones und Tyrese Knight, die waren da teilweise auch im Pass-Rush mehr eingebunden sogar, weil sie im Run-Game gut verteidigt haben. Ich kann mich da an einen Sack an den Sack von Nwosu kurz vor der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit gegen Caleb Williams erinnern, wo der Seahawks Pass Rush einen Offensive Liner der Bears irgendwie gefühlt in den Schleudergang geschickt hat, weil über die Edge und aus der Mitte der D-Line eben Nwosu und Tyrese Knight kamen und der gar nicht wusste, okay, wen blocke ich denn jetzt? Und am Ende hat er keinen geblockt, sodass beide frei durch waren und Nwosu Williams am Ende, glaube ich, für minus 14 Yards oder so gesackt hat. Haben sie ihre Sache im Run-Game oder im Run-Support gut gemacht und waren dann auch so frei, dass sie teilweise im Pass-Rush eingebunden werden konnten.
Definitiv. Ansonsten jetzt noch die Cornerbacks, bzw. Defensive Backs der Seahawks. Können wir kurz noch auf die Safeties vielleicht eingehen. Der dritte Safety, Rashawn Jenkins mit einem Sack. Kobe Bryant und Julian Love wieder mit einem blitzsauberen Spiel, glaube ich. Ja. Gut auch für Julian Love, der so nach diesem einen Play jetzt letzte Woche, nach diesem Touchdown gegen Justin Jefferson, der, glaube ich, auf ihn dann halt ging, wieder ein gutes Spiel zeigen konnte. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig. Und ja, gerade bei Kobe Bryant muss ich sagen, das ist eine der erfreulichsten Entwicklungen, finde ich, in diesem Jahr. Neben Spielern wie Josh Jobe zum Beispiel, die so aus dem Nichts kamen. Also, dass Kobe Bryant wie ein Quality Starting Safety aussieht inzwischen, wo man sich auch überlegen muss, ob man ihm dann auch noch eine Vertragsverlängerung anbietet, muss ich sagen, das ist echt unerwartet, aber sehr, sehr positiv für die Seahawks und für die Zukunft.
Auf jeden Fall, das ist halt so die Fähigkeit von Mike McDonald, die man dann auch so in Baltimore gesehen hat, so Spieler, die eigentlich nicht so einen großen Namen hatten, vorher wirklich als ich will jetzt nicht Eckpfeiler seiner Defense, aber wichtige Teile seiner Defense mit einbindet. Gerade etwas Josh Jobe angesprochen, aber auch eben Kobe Bryant, der ja eben vom eigentlich als Cornerback gedraftet wurde und jetzt eben zum Safety gewechselt ist. Ich kann mich da letztes Jahr an die Baltimore Defense erinnern und unter anderem Geno Stone als Safety, der ja dann gefühlt irgendwie, ich glaube, die meisten Interceptions in der NFL letztes Jahr hatte, der auch gefühlt aus dem Nichts kam. Also vorher hatte mir der Name Geno Stone gar nichts gesagt und jetzt in der Offseason auch einen guten Vertrag bei den Bengals gekriegt hat, weil er eben so eine gute Leistung gezeigt hat. Und das ist so ein bisschen eine der Spezialitäten von McDonald. Und Kobe Bryant ist, glaube ich, so das eins der besten Beispiele dafür, was Mike McDonald als Trainer ausmacht.
Ja, definitiv. Und dann die Cornerbacks des Seahawks.
Voll.
Wieder mit einer guten Leistung und wir kommen am besten am Ende noch auf Witherspoon zu sprechen. Kurz noch, Josh Jobe, wie gesagt, in einem soliden Spiel. Für ihn kam dann Trey Brown rein, der seine Sache auch gut gemacht hatte. Ich glaube, ein richtig gutes Play auch dabei hatte. Und Rick Woolen ein wenig zugelassen, hat dann die Game-Sealing-Interception gefangen bei Fourth Down. Kann man nichts aussetzen. Und ja, wie gesagt, Devon Witherspoon, also er ist so gut, es ist so ein intelligenter Spieler. Jetzt mal auch mit seinem ersten Sack in dieser Saison. Er ist halt nicht nur in Coverage super, sondern halt auch ein Monster im Run-Support, beziehungsweise Scream-Game, hat da auch für 3 Tackles for Loss gesorgt und Drives nahezu im Alleingang dadurch beendet. Also was für ein Spieler, oder?
Ja, also es ist nach wie vor eine Freude, ihm zuzusehen. Und es war am Anfang der Saison so, da ist er so ein bisschen untergetaucht, und da hat man dann immer vielleicht so vermutet, dass die Trainer ihm vielleicht auch so ein bisschen, eingeengt haben, aber sie ihm so ein bisschen, ich will noch nicht mal sagen, die Spielfreude genommen haben, aber da war Witherspoon nicht so der Spieler, der letztes Jahr in seiner Rookie-Saison war, weil er doch eher ruhig war und dann nicht so viel Trash-Talk gemacht hat, was ihm zwischendurch auch mal die eine oder andere Flagge gekostet hat letzte Saison, wo man vielleicht denkt, wo die Trainer gesagt haben, ja, fahr dich mal ein bisschen runter erstmal. Aber seit Mitte der Saison merkt man irgendwie, dass McDonald da sein Spielzeug, was er letztes Jahr in Baltimore in Kyle Hamilton hatte, jetzt auch mit Devon Witherspoon gefunden hat und ihn jetzt mal so ein bisschen von der Kette lässt. Und dass wir so ein bisschen den alten Witherspoon aus seiner Rookie-Saison sehen, der wirklich überall ist, so dieses berühmte Schweizer Taschenmesser, eigentlich alles spielen kann. Und McDonald sagte danach auch in der Pressekonferenz, ja, Witherspoon ist einfach ein mega guter Spieler und ist hat sich auch zu einem Leader der Defense entwickelt in seinem zweiten Jahr, wo Witherspoon danach darauf angesprochen wurde und er so leger meinte, ja, ich mache eigentlich gar nicht so viel anders und wenn der Trainer das so sieht, ist das cool, aber ja, ich bin einfach ich und wenn er mit der Einstellung da reingeht, dann und so spielt, hey, dann nochmal liebe Grüße an die Broncos für den Nummer 5 Pick aus dem letzten Jahr.
Ja, also er hat so wenige Flaws, ist der beste Defensive Back des Seahawks mit Abstand aus meiner Sicht, weil er einfach so unfassbar konstant ist, so viel mehr Impact hat, als man vermuten könnte in anderen Bereichen des Spiels, wie beispielsweise im Run Support oder auch im Pass Rush zum Beispiel. So eine Art Schweizer Taschenmesser fast schon.
Ja.
Und macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, weil er auch spielt also er ist, glaube ich, nur 180, 190 Pound schwer, spielt aber wie jemand, der 220 Pounds wiegt.
Das wollte ich gerade sagen, ist irgendwie knapp 1,80.
Macht so viel Spaß als Fan halt da zuzugucken und bringt so viel Energie dann auch in die Defense generell rein, zumindest zum Gefühl her. Und ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der uns, glaube ich, noch auf Jahre Freude bereiten wird.
Auf jeden Fall. Also das nochmal so ein bisschen in das metrische System. Also er ist, glaube ich, knapp 1,80 und wiegt irgendwie knapp 85 Kilo oder so. Und das ist genau das, was du ansprichst. Also gefühlt ist er irgendwie, so wenn man ihn spielen sieht, kann er auch gut 1,90 groß sein und eben so knapp 100 Kilo wiegen. Also schon so Richtung Safety gehen. Und wir haben es oft genug gesagt, also so der Impact ist einfach so wertvoll. Ich glaube, alle 12s und auch John Schneider und das Front Office sind und die Coaches sind richtig froh, dass Witherspoon in Seattle spielt und nicht irgendwo anders in der NFL.
Ja, so viel zur Defense. Wie gesagt, wieder sehr gute Leistung. Ganz kurz noch die Special Teams. Jason Myers, unser MVP, diese Woche wieder, der uns zum Sieg geschossen hat mit seinem 8. Field Goal über 50 Yards. Was ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein neuer Rekord für ihn persönlich seiner Karriere. Return Game wieder solide. Man muss keine Angst, wie gesagt, haben über Muff Pumps und so weiter. Hätte höchstens auszusetzen, dass Jalen Darden da einmal einen Punt innerhalb der eigenen 5-Yard-Line fieldet. Also so Fair Catch quasi anzeigt und eben auch macht, das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was man machen sollte in der eigenen 5. Ja. Sollte man ihn, glaube ich, lieber runterkommen lassen und darauf hoffen, dass es einen Touchback gibt. aber ja, da gibt es, wie gesagt, interessant wenig auszusetzen. Und,
ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben im Return Game haben die dieses Jahr schon Schlimmeres erlebt. Deshalb nehmen wir das gerne. Und wie du schon sagst, Jason Myers fehlerfrei, also beide Field Goals wirklich straight down the middle im regnerischen Chicago mit ein bisschen Wind. Also das ist wirklich er mag für seine Position ziemlich überbezahlt sein, aber ich glaube, wir haben dieses Jahr in der NFL anderes Kicking-Game gesehen, deshalb können wir froh sein, ihn zu haben. Und wenn man so ein bisschen abwandelt, war das kein Kick in the Balls, sondern vielleicht eher ein Kick in the Bears, die er da geleistet hat.
Und, so, er ist preiswerter als Justin Tucker, würde ich sagen.
Ja, preiswerter als Justin Tucker auf jeden Fall. Und wenn man schaut, dass Tucker doch einige Field Goals verfehlt hat diese Saison, dann können die Seahawks froh sein, dass sie Justin Myers, ja genau, das ist die Mischung aus Justin Tucker und Jason Myers, dass sie Jason Myers haben.
Ja, wollen wir jetzt noch ganz kurz auf das Coaching eingehen, beziehungsweise Play Calling von Ryan Grubb, weil wie gesagt, die Seahawks Defense ist jetzt inzwischen so, kann man eigentlich fast mit größerem Selbstbewusstsein sagen, Top 12, Top 10 Unit fast schon. Ja. Die Offense bleibt weiter hinter seinem Potenzial zurück, auch durch das Play-Calling von Ryan Grubb. Und ich habe es ja schon gesagt, da hat sich auch meine Meinung halt stark gewandelt im Laufe der Saison, dass ich inzwischen an dem Punkt bin, wo ich sage, ich glaube nicht, dass Mike McDonald, wenn man so seine Interviews auch hört, Postgame und seine Einlassung zur Offense noch großartig Bock drauf hat, mit Ryan Grubb weiterzumachen, aber auch aus Fansicht muss ich sagen, wäre ich auch dafür offen, dass man in eine andere Richtung geht nach dieser Saison, egal ob man jetzt in die Playoffs kommt oder nicht.
Ja, also ich bin ja, oder wir sind ja so eben nochmal ein bisschen drauf eingegangen und ich zwischendurch auch nochmal, du auch. Es ist halt einfach so, dieses situative Playcalling und auch so in Sachen Gameplan, eben genau das jetzt gegen die Bears, die nehmen dann im Passspiel so die tiefen Bälle weg, und du hast ja mit JSN und DK und auch mit den Running Backs Skill-Player, die dich eigentlich in eine andere Lage versetzen müssten. Also wenn du dir da andere Offensiven in der NFL anschaust, wie auf die so hat zum Beispiel die Running Backs irgendwie so als Outlet-Optionen anspielen können, wo der einfach der Running Back rausdriftet und dann für den Quarterback quasi ungedeckt für 4-5 Yards dasteht für einen schnellen Pass. Also das haben die Seahawks Gefühl gar nicht. Also warum, wenn das Run-Game gut funktioniert und du dritten und kurz oder dritten und drei oder so hast, warum musst du dann irgendwie 10 Yards, 15 Yards tief gehen, wenn du einfach auch 5 Yards mitnehmen kannst fürs First Down? Also diese Routen oder diese Anspielstationen sind für Gino gar nicht da. Und da denke ich mir, da musst du dich doch dran anpassen können. Klar, hat Grubb das Washington bei den Huskies gut gemacht, dass er eben auch auf dieses tiefe Passspiel gesetzt hat. Aber das College Game ist halt komplett anders, ne? Du hast weitere Hashmarks, die dir das Leben leichter machen. Er hatte in Washington die beste O-Line im College Football. Und hatte dann auch, genauso wie es bei den Seahawks hat, drei gute Receiver oder zwei gute Receiver, wenn man Tyler Lockett jetzt vielleicht mal so ein bisschen rausnimmt. Aber er ist ja jetzt nicht schlecht, also er taucht ja zwischendurch auch mal auf. Und dich dann irgendwie auf die anderen Umstände auch nach einer ganzen Offseason und nach einer mittlerweile einer vollen Regular Season irgendwie nicht anpassen zu können und dann ja gefühlt immer den gleichen Gameplan zu haben, ja, wir gehen irgendwie tief und selbst wenn das Run-Game funktioniert, dann lassen wir es dann irgendwann auch, sind halt so Punkte, wo ich mir denke, ja, boah, also die NFL ist ja immer so eine, sagt man so schön, so eine Copycat-Liga, also eine Kopierliga, und dich dann nicht zu sehen, okay, das machen jetzt andere Offenses in der NFL anders, vielleicht kann ich das auch irgendwie in meinen Gameplan so einbinden. Ach, ja, ist auch langsam gefühlt so ein disqualifizierender Faktor, finde ich, für ihn.
Ja, definitiv. Also, ja, egal, ob es jetzt um Adjustments geht, oder einfach auch um, wie gesagt, dieses situative Playcalling, bin da inzwischen nicht mehr zufrieden, muss ich sagen, und würde mir da, glaube ich, eher einen erfahrenen Offensive Coordinator wünschen. Ja. Je nachdem, wer da auch jetzt gefeuert wird, als Head Coach zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Also es ist halt ein Experiment gewesen, glaube ich, weil Ryan Grubb, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal in der NFL Plays called, was halt was anderes ist als bei der University of Washington mit der besten O-Line des Landes.
Ja.
Es sieht gerade ein bisschen so aus, als ist das Experiment schiefgegangen. Aber gut. Das sehen wir dann in den nächsten Wochen spätestens, in welche Richtung das geht. Jetzt müssen wir erstmal drauf hoffen, dass die Seahawks vielleicht doch noch den Sprung in die Playoffs schaffen. Die Seahawks haben, ich glaube, aktuell so eine 15%ige Playoff-Chance laut ESPN und haben diese Playoff-Chance auch nicht drastisch erhöht durch ihren Sieg, sondern eigentlich eher nur hochgehalten. Also wenn sie verloren hätten, dann wärst du ziemlich vorbei gewesen. Und jetzt ist es eben so, die Seahawks haben es nicht mehr in der eigenen Hand, sondern müssen darauf hoffen, dass die LA Rams jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen die Cardinals verlieren. Wir haben auch einen Artikel heute auf unserer Website veröffentlicht, da gerne mal reinschauen, haben wir auch auf unseren Socials geteilt, wo wir auf die Szenarien eingehen, um es mal ganz grob runterzubrechen. Ich weiß nicht, willst du es kurz übernehmen?
Ja, genau. Also, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, also das Spiel in LA nächste Woche ist auf jeden Fall ein Must-Win,
ja.
Weil wenn die Seahawks das Spiel nicht gewinnen, dann ist wirklich alles aus.
Ja.
Aber das hängt halt auch, ob sie da noch eine Chance haben, eben davon ab, was die Rams jetzt in der Nacht von auf Sonntag gegen die Cardinals machen. Wenn die Rams verlieren, dann...
Dann haben wir es in unserer eigenen Hand.
Genau, haben die Seahawks es wieder in der eigenen Hand. Es kann aber auch sein, wenn die Rams verlieren, dass es auf verschiedenste Tiebreaker-Szenarien ankommt. Mhm. Das ist wirklich extrem kompliziert und das greifen wir, hat der Simon eben in dem Artikel auf unserer Website aufgegriffen. Deshalb gehen wir darauf nicht so genau ein jetzt, weil das den Rahmen ein bisschen sprengen würde. Aber es ist immer noch alles möglich, wenn die Seahawks nächste Woche das Spiel gegen die Rams gewinnen.
Genau. Hoffen wir mal das Beste. Wir melden uns dann wieder im Laufe der nächsten Woche mit der Preview im Podcast. Und wenn wir dann nächstes Mal die Recap machen in gut 10 Tagen, dann hoffe ich, dass die Seahawks auch die Division gewonnen haben und in den Playoffs gelandet sind. Ja. Aber gut, bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.